Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
Dialekte, die stehen für, könnte man sagen, regionale Abweichungen von der Hochsprache, wobei eigentlich korrekt müsste es heißen, das Hochdeutsche ist mehr so ein Kunstprodukt aus einem Dialekt. Das Deutsche ist ursprünglich vielfältiger und bunter. Bayerisch, Hessisch oder Friesisch. Dialekte, die stehen vor allem für Heimatverbundenheit, für Vertrautheit in der Familie und den Freunden. Und sie werden immer seltener gesprochen. Sprachwissenschaftler sind lange davon ausgegangen, dass das auch mit Migration zu tun hat. Die Zugezogenen, die verwässern den Dialekt der Einheimischen. Der Linguist Klaas-Hendrich Ehlers von der Freien Universität Berlin, der hat aber herausgefunden, das stimmt so nicht. Im Gegenteil. Herzlich willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Herr Ehlers.
Ja, schönen guten Tag.
Sie haben etliche Dialektsprecher und zwar im Raum Rostock interviewt und dieses Korpus dann später ausgewertet. Mhm. Darunter viele Vertriebene aus Schlesien. Was haben Vertriebene aus Schlesien mit Mecklenburgischem Platt zu tun?
Die haben das Mecklenburgische Platt gelernt, kann man kurz sagen. Ich habe nicht nur Schlesier, sondern auch Böhmen, Slowakei-Deutsche und so weiter untersucht und habe immer wieder festgestellt, dass sie zum Teil vorzügliche Plattdeutschsprecher sind. Und das war erstmal eine Überraschung für mich auch, weil nämlich, wie Sie gerade gesagt haben, in der Literatur normalerweise die These so umgeht und immer weiter tradiert wird, dass die massive Zuwanderung, die nach dem Zweiten Weltkrieg gerade Norddeutschland betroffen hat, dass die gerade dazu geführt hat, dass gerade das Niederdeutsche als einer der Dialekte, die am meisten betroffen sind von dieser Zuwanderung. Jetzt stelle ich also fest, wenn ich da unterwegs bin, da oben, dass das so nicht stimmen kann. Jedenfalls nicht vollständig. Da muss man also irgendwie nochmal nachschauen. Das habe ich gemacht mit meinem Forschungsprojekt. Habe Leute aufgesucht, mit ihnen mich unterhalten, Sprachtests gemacht und festgestellt, dass eine sehr, sehr große Zahl von Vertriebenen, die 46 zugewandert sind, sehr gute Niederdeutschsprecher sind.
Kann man pointiert sagen, dass einige der Vertriebenen sogar besser Niederdeutsch gesprochen haben, als die, die dort gelebt haben?
Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber insofern ist was dran. Ich hole mal ein kleines bisschen aus. Das eine ist, was gegen die These dieser Abnahme der Dialekte durch Zuwanderung spricht, ist, dass einfach die Zahl der Dialektsprecher nach dem Krieg durch die Zuwanderung zugenommen hat. Und zwar massiv. Die Zahl ist nicht mehr ganz zu rekonstruieren, weil natürlich die meisten schon gestorben sind. Aber ich gehe davon aus, dass es einige Hunderttausend in Norddeutschland waren. Das Zweite ist, diese Menschen, gerade wenn sie aus dem Südosten der ehemaligen deutschen Sprachregion kamen, dann haben sie das Niederdeutsche ja als Fremdsprache lernen müssen. Und wenn man eine Fremdsprache lernt, dann schaut man insbesondere gerade auf das, was nicht normal ist. Und das prägt man sich ein, ja, wenn man Vokabeln lernt im Französischen und so. Gerade die Besonderheiten prägt man sich ein. Das heißt, diese Leute haben eigentlich ein viel hochdeutsch-ferneres Niederdeutsch gesprochen als die Alteingesessenen selber. Soll ich mal das am Beispiel vielleicht darstellen? Gerne. Also im Niederdeutschen sagt man bün, büst, immer und so weiter. Also da werden die Vokale gerundet. Die Alteingesessenen, die sich nicht drum bemühen müssen, dass ihre Sprache, ihr Niederdeutsch irgendwie sehr anders ist als das Hochdeutsche, die verwenden mehr und mehr die hochdeutschen Formen. Da sind wir hingorn oder sowas, sagen die. Da sind wir hingegangen, ja, wie Hochdeutsch. Die Vertriebenen, die das gelernt haben, haben gedacht, okay, da ist irgendwas Besonderes. Also muss man, wo I ist im Hochdeutsch, muss ich immer Ö sagen. Und die sprechen jetzt also ein viel korrekteres oder altertümlicheres, besser gesagt, Niederdeutsch als die Alteingesessenen. Nicht durchgängig, aber in einigen Punkten ist es so.
Lässt sich diese Erkenntnis, dass tatsächlich in diesem Fall, in dem Sprachraum, den Sie untersucht haben, die Vertriebenen dazu beigetragen haben, dass sich der Dialekt erhalten hat, also Sie haben ja gesagt, es haben dann nachher mehr dieses Niederdeutsch gesprochen, lässt sich diese Erkenntnis auch auf andere Dialekte übertragen?
Ja, wo immer ich Vorträge gehalten habe über Ergebnisse aus meinem Projekt, sind hinterher Zuhörer zu mir gekommen und haben gesagt, ja, genau so war das bei uns auch. Meine Oma kommt aus Böhmen und die hat ein astreines Hessisch hinterher gesprochen. Ich denke, das kann man durchaus übertragen auf alle anderen Regionen Deutschlands.
Warum ist das Platt dennoch fast ausgestorben? Anders formuliert, warum sprechen immer weniger Menschen Niederdeutsch oder Plattdeutsch?
Fast ausgestorben ist ein bisschen übertrieben, zum Glück. Zum Glück, das muss man regional differenzieren. Also es gibt Regionen in Deutschland, in Norddeutschland, Dithmarschen, in Schleswig-Holstein, Ostfriesland und so, wo das Niederdeutsche noch sehr stark ist. Und auch in Mecklenburg-Vorpommern, nach der repräsentativen Untersuchung von 2016, da ist eine große Untersuchung gemacht worden, sprechen immerhin noch fast 20 oder etwas über 20% der Bevölkerung sprechen noch gut oder sehr gut Plattdeutsch, nach ihrer eigenen Meinung. Das hört sich erstmal ziemlich viel an. Wenn man dann aber guckt, wer ist das eigentlich, der spricht, dann stellt man fest, das sind alles nur die ganz Alten. Mhm. Also das sind die über 70- bis 80-Jährigen. Und die ganz Jungen, die unter 20-Jährigen, sprechen es fast gar nicht mehr. Das heißt, die Situation ist wirklich dramatisch. Was hat dazu beigetragen? Ganz allgemein natürlich die Modernisierung der Gesellschaft in den 50er Wirtschaftswunder und in der DDR auch der ökonomische Aufbau, die Konsolidierung der Wirtschaft und so weiter. Die Leute werden mobil, die Stadt-Land-Gegensätze schleifen sich ab. Man arbeitet nicht da, wo man wohnt, man verbringt seine Freizeit nicht da, wo man wohnt und so weiter. Also diese generelle Mobilisierung betrifft ganz Deutschland und auch alle Dialekte. Für die DDR kann man vielleicht spezifische Dinge noch benennen. Da ist die Kollektivierung der Landwirtschaft und der Handwerke.
Die LPGs zum Beispiel.
LPGs und PGHs. Das heißt, die kleinen Familienbetriebe, die lokal gebunden waren, ja, die werden aufgelöst. Die Bauern müssen jetzt zwei Dörfer weiterfahren in den Kuhstall. Das ist nicht mehr ihr Kuhstall, der im Hause ist. Das delokalisiert sozusagen die Sprache. Das ist das eine. Also Kollektivierung der Wirtschaft. Dann massive Industrialisierung, gerade Mecklenburgs. Diese Seestädte sind mit Werftindustrie systematisch aufgeblasen worden. Dort war es dann nötig, dass man sehr, sehr viele Fachkräfte aus dem Süden der DDR dorthin zog. Also das gab eine riesige Binnenmigration. Und das Dritte vielleicht auch in den 50er und 60er Jahren ist die Umstrukturierung des Bildungswesens. Zentralschulen statt Dorfschulen. Diese jahrgangsübergreifenden Dorfschulen, wo irgendwie alle Kinder aus dem Dorf in einer Klasse sitzen und sich natürlich dann auch sprachlich gegenseitig beeinflussen. Die wird aufgelöst in Klassen, jahrgangsunterschiedenen Unterricht, jeweils immer zwei Dörfer weiter oder drei Dörfer weiter in diesen Zentralschulen. Also insgesamt eine Bewegung, die den Dialekt im Grunde von dem Boden löst und damit eben auch ja nicht mehr diese Tradierung ermöglicht.
Ich habe vorhin gesagt, Sie haben etliche Dialektsprecher in dem Raum Rostock interviewt, mit Ihnen Gespräche geführt. Ich glaube, es waren so um die 90.
Ja,
wenn ich
sehr genau 90.
Genau.
Ja.
Aber wie genau muss ich mir das vorstellen? Klingeln Sie an der Tür, gucken, ob da ein alter Mensch ist, ob der noch Plattdeutsch kann, oder wie genau haben Sie das geforscht?
Ja, das ist keine einfache Sache und auch keine einfache Frage. Ich hatte mir im Vorhinein überlegt, wo ich untersuchen will. Ich wollte gerne eine Großstadt dabei haben, eine Kleinstadt und einige Dörfer und auch ein Ostseebad. So, das war meine Einflugschneise sozusagen. Da ich dort oben mich nicht auskenne und in keinem dieser Orte irgendwie bekannt bin, musste ich mir behelfen, indem ich Leute gesucht habe, die mir die Türen geöffnet haben in diese Ortschaften, die mir sozusagen die Türöffner, oder ich habe sie Navigatoren genannt. Wer ist das? Das müssen Leute sein, die einen sehr großen Bekanntenkreis haben an den Ortschaften und die gleichzeitig eine hohe soziale Anerkennung genießen. Ja, und das sind zum Beispiel ehemalige Schulleiter, Bürgermeisterinnen, das sind Vereinsvorsitzende vom Anglerverein oder vom Seniorenclub der Werften und so weiter. Solche Leute sind das. Die habe ich übers Internet ausfindig gemacht, angerufen oder hingeschrieben und gefragt, Leute, könnt ihr mir nicht Menschen nennen, die in mein Beuteschema sozusagen passen, die ich gut gebrauchen kann für meine Untersuchung. Ich habe in zwei Generationen untersucht, sehr alte und dann die mittlere Generation der 50er und 60er Jahre. Gibt es da jemanden, der Lust hätte, vielleicht da mitzumachen? Dann haben die mir wiederum Adressen genannt und ich habe dann einen telefonischen Erstkontakt gemacht mit diesen Leuten. Da kann man nicht einfach so ins Haus fallen. Die kriegen ständig irgendwelche Matratzen oder irgendwelche Fernsehschüsseln angedreht. Die haben keine Lust, mit irgendjemandem zu sprechen, der einfach so anruft.
Wir haben das vorhin kurz angerissen. Es gibt zwar noch so, was haben Sie gesagt, glaube ich, 10-20% Plattdeutsch-Sprecher, aber Tendenz fallend, vor allem die Jungen sprechen es nicht mehr. Nun wird in Mecklenburg-Vorpommern soll Plattdeutsch als Abiturfach zugelassen werden. Also man versucht von Landesregierung aus gegenzusteuern. Im Moment wird also sehr viel Geld in die Bewahrung des Plattdeutschen gesteckt. Finden Sie das sinnvoll?
Ja, ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Sie haben gesagt, das ist geplant. Das ist schon seit 2015. Mhm. Ist möglich, Niederdeutsch als Fremdsprache im Abitur in Mecklenburg-Vorpommern zu machen. Und was jetzt die neue und sehr wichtige Entwicklung ist, die Kultusministerkonferenz hat das anerkannt als ein legitimes Abiturfach. Die Frage war jetzt aber, ist das sinnvoll? Da gibt es erstmal, muss ich sagen, wenn sich niemand drum kümmert, um das Niederdeutsche, dann ist das in 20 Jahren nicht mehr da. Insofern muss man jede Möglichkeit, die sich irgendwie bietet, ergreifen, um das zu retten. Und alle Menschen, die sich da engagieren, die haben meine große Sympathie und meine Hochachtung. Das Problem beim Schulunterricht ist, ich muss ja Regeln vermitteln, ich muss ja Normen vermitteln. Diese Dialekte, wie alle Dialekte, haben aber keine Normen. Sie sind ja spontan tradiert worden in den Familien. Das heißt, es gibt eine riesige Vielfalt von regionalen, lokalen und auch zeitgeschichtlichen Differenzen. Also die Eltern sprechen anders als die Kinder und die Großeltern und so weiter. Was soll man da tun? Welche dieser Formen soll man jetzt im Schulunterricht eigentlich vermitteln? Also wenn man sich umhört, das Medienblatt, was insbesondere vom Schleswig-Holstein aus so verbreitet wird, das ist unter den alten Sprechern in Mecklenburg-Vorpommern gilt das, das kann man ja nicht, das ist ja kein Plattdeutsch. Da haben die sich was ausgedacht, ja, was die sich immer alles ausdenken. Und das ist das Problem, was ich sehe. Der Schulunterricht muss normieren und greift damit in diese Geschichte der Dialekte ein. Die Kehrseite ist, wenn nichts getan wird, wird diese wunderbare Sprache irgendwann aussterben.
Ja. Wie Vertriebene aus Schlesien oder auch aus Böhmen den mecklenburgischen Dialekt gefördert haben, das hat der Linguist Klaas-Hendrik Ehlers untersucht. Ich danke Ihnen für den Besuch bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht.